Doch, es macht dauernd. Na, dann mach doch aus.
Two Dogs, One Head. Two Dogs, One Head. Two Dogs, One Head. Two Dogs, One Head. Two Dogs, One Head.
Hallo, liebe Hörerschaft. Schön, dass ihr wieder eingeschaltet habt zu einer neuen Ausgabe von Two Dogs,
One Head.
Mit Carsten.
Und Martin.
Und sonst gar keinem weiter.
Sonst gar keinem weiter. Das ist ja boring.
Och,
die Hälfte schaltet jetzt ab.
Keine Mäuschens, keine dummen Sprüche von Maxi. Alles blöd. Ja, ich finde jetzt durch die Chapter und durch die ganzen schönen HTML-Dingern in den Podcatchern, ist unser Podcast schon ganz schön aufgewertet, oder?
Oh ja, jetzt voll professionell und so. Jetzt haben wir eigentlich fast alles, was wir haben wollen, außer eine Sache.
Ja, live senden.
Live senden.
Das wäre geil, oder?
Das wäre super geil. Auf jeden Fall.
Hast du dir schon Gedanken gemacht, wie das gehen könnte?
Na, so vom Audio-Routing her wäre es schwierig, ne? So ohne
genau. Weiteres. Gerade weil wir auch verschiedene Signale aufzeichnen wollen und wieder ganz andere verschiedene zu uns gegenseitig senden und dann noch wieder was ganz Verschiedenes ins Netz streamen müssen.
Ja, man könnte aber... Also mit meinem neuen Tool, was ich habe, würde man das hinkriegen, aber da kommen wir später zu. Bin überlegt, man kann ja trotzdem sagen, Aufnahme ist ja das eine und zu dem Stream senden wir irgendein Provisorium, das kann man ja trotzdem machen. Hast du da schon?
Ich hab mir schon Gedanken gemacht, bin aber noch zu keinem vernünftigen Ergebnis gekommen.
Hast du noch genug Mixbusse frei bei dir?
Mixbusse. Ja, ich habe theoretisch noch den Mix 7 frei. Also Mix 3 und 5 ist ja der, den ich hier brauche für mich und den potenziellen Gast. Und Mix 1 ist ja der, den du bekommst. Mix 7 ist frei.
Aber du bräuchtest ja den in einen physikalischen Eingang, sonst kannst du ja den nicht wegschicken, ne?
Genau.
Das ist ein Problem.
Ja, ich weiß jetzt auch nicht, wie ich den irgendwo reinschicken soll.
Ich habe ja noch das Presonus, ist ja jetzt über hier, dieses Presonus Audiobox. Damit würde ich es wahrscheinlich hinkriegen irgendwie. Mir mal anschauen.
Ich könnte.
Was gibt's
nicht? Pass auf, ich könnte einen Mix auf einen meiner beiden Kopfhörerausgänge legen und den dann wiederum in einen zweiten Rechner reinspielen, der das Ding wiederum ins Internet streamt.
Separaten Strömrechner, ja. Das wäre gar nicht mal so doof, wa?
Das könnte funktionieren.
Das wäre eine Variante, ja. Das könnte ich aber mal hier von lokal auch machen, halt. Irgendwie.
Wäre mir auch lieber, wenn du das machst, weil dann habe ich hier meine beiden Kopfhörer.
Ja, ja klar. Ja. Macht ja auch Sinn. Ich habe ja hinten die Kopfhörer, die Ausgänge sind ja auch frei. Was wollte ich noch sagen?
Ich habe ja nur das 18i8, da sind gar nicht mal so viele dran.
Nee. Gibt ja noch das 18i18, oder? Oder wie heißt das? Das große 19 Zoll?
Es gibt noch ein großes, ja. Ob das 18i18 ist, weiß ich jetzt gar nicht. Oder ob das schon 24 irgendwas ist.
Ach so, kann auch 24i18 oder was weiß ich heißen. Das ist ja dann die 19 Zoll Variante davon. Habe ich eigentlich lange mit geliebäugelt, das Ding anzuschaffen, aber dann festgestellt, das hat ja auch diese gleiche Mix-Software, wie dein Gerät hat. Und da ist ja überhaupt gar nichts an EQ und Kompressor und sowas dabei.
Nee.
Das ist eigentlich unbrauchbar. Also kein DSP, was ein bisschen Audiobearbeitung on the fly machen kann.
Ja.
Eigentlich scheiße.
Das Motu konnte das Kleine. Da konntest du einen Kompressor drauflegen und einen EQ machen.
Ja, das hat jetzt Marcel.
Das ist gar nicht mal so schlecht, das Ding, ne?
Der war, warte mal, vorgestern bei mir. Ja, der kommt ganz gut klar damit.
Ja? Freue ich mich.
Ja, das ist happy. Super.
Können wir mal austesten, ob er sich irgendwann dazuschalten kann von der Ferne aus.
Oh ja.
Wäre ja lustig.
Oh ja. Ein Mikrofon hat er ja noch. Ich glaube, er hat noch irgendein Mikrofon von mir. Mhm. Oder? Oder nicht? Ich glaube doch. Weiß es nicht. Hat sich mal eins ausgeborgt. Wie das mit verbockten Sachen immer so ist.
Könnte man zum Beispiel mal wieder eine Quiz-Sendung machen oder so.
Oh, das wäre geil.
Quiz Teil 2.
Quiz.
Obwohl, dann weiß man nicht, ob er schummelt.
Und was gibt's da für Plattformen? Wo können wir das dann hinströmen?
Xenem benutzen, glaube ich, viele.
Xenem.
Aus unserem Podcast-Kreis. Also, was wir so hören. Also, Pritlove benutzt Xenem und Holgi, glaube ich, auch.
Was benutzt denn die YouTuber da immer? Da gab's auch noch irgendein Tool.
Ah, das hattest du, glaube ich, schon mal gesagt. Ich komme jetzt aber auch nicht auf den Namen.
Ich guck gerade mal hier bei FMN Music. Das war der damals diesen DAW-Test gemacht hatte. Der macht halt neuesten immer ein paar Live-Sendungen. Aber bestimmt schwer zu sehen, wo man die hier findet. Kanäle? Nee, Diskussionen, Kanalinfo.
Tja.
Doch, ich hatte das mal irgendwo. Reichen wir das nach. Ansonsten immer Xenem. Ich weiß nicht, ich war auf der Seite noch nie. Hast du schon mal was live gehört darüber?
Ja, das funktioniert. Also, die hauen die Sachen auch rechtzeitig per Twitter raus, dass da was gesendet wird.
Ja.
Man muss sich halt anmelden, ne, das da und dann wahrscheinlich auch irgendwelche Zeiten bekannt geben, wann man auf Sendung ist. Dienstag 18 Uhr oder so, ne, oder so.
Mhm.
Und dann wird das da auch an die große Glocke gegangen.
Ach so, ne, aber Xenem Streaming Network, das ist ja irgendwie nur so ein Network und keine direkte Plattform, die für uns das Strömen übernimmt, oder? Hier ist Login. So, mal gucken. Die Frindheit, archivierte Folgen. Oh, hier sieht man sogar, wie viele Leute das gehört haben und so. Aber hier ist halt nichts, wo man das irgendwie hören kann.
Da müssen wir nochmal recherchieren.
Login, Flutter This. Ich komme natürlich jetzt nicht auf den anderen Scheiß.
Tja, ich komme da auch nicht drauf. Ich kann ja derweil mal was anderes erzählen, damit es für die Hörer nicht so langweilig wird.
Was willst du machen?
Was anderes erzählen, damit es für die Hörer nicht so langweilig wird.
Erzähl mal was anderes. Was haben wir noch?
Ja, 32C3 ist vorbei.
War es nicht schon 33?
Nee, das war 32C3. 33 kommt noch.
Ach so.
Weil heute ist der 5.1.2016, unsere erste 2016er Sendung. Hast du schon Videos vom Sendezentrum geguckt, vom 32C3?
Ja, ich habe NSFW-Folge geschaut. War ganz amüsant, aber ja, vom Ton her ein bisschen anstrengend. Nicht ganz so gut ausgepegelt irgendwie das Ganze gewesen.
Hättest du besser hingekriegt, ne?
Ja, aber ist halt live, ne? Vrindheit habe ich jetzt noch. Nee, Vrindheit gab es nicht. Realitätsvergleich habe ich noch nicht gesehen, muss ich noch machen.
Habe ich gesehen, der lohnt sich, der macht auch sehr viel Spaß.
Ja, schön.
Ja. Sehr lustig. Die beiden. Die sitzen auch nicht wie beim NSFW da hinter ihren Rechnern oder so, hinter dem Tisch oder so. Die sitzen da ganz locker mit den Kopfhörern einfach auf dem Sofa. Und dann kommt regelmäßig eine Post und wie bei NSFW und dann unterhalten sie sich halt über die Realitäten, die aus dieser Post kommen.
Ach so, ja.
Und Holgi wird auch super getrollt. Das macht sehr, sehr viel Spaß, das zu hören.
Okay.
Ja.
Und es sind auch wieder Winkelkatzen am Start.
Jede Menge Winkelkatzen, ja. Aber man sieht sie nicht auf den ersten Blick.
Und trinken sie
auch? Weil ist ja kein Tisch da. Ja, es gibt Pilz. Jede Menge unterschiedliche Pilzsorten.
Ah. Wie war das? Nüchtern betrachtet war es besoffen besser.
Ja. Ja, ich könnte jetzt noch mehr spoilern, aber das macht dann für den Hörer, der es noch nicht gesehen hat, keinen Spaß, deswegen lasse ich das einfach.
Verlinken wir mal.
Gibt's auch viele lustige Sachen.
Verlinken wir mal, müssen wir mal gucken, wo wir hier gerade sind. Hier, ich baue das mal rein.
Genau. Ja, und dann müssen wir mal gucken, dass wir nächstes Jahr da auch mal hinkommen und das Sendezentrum anhauen, ob wir da mal eine Sendung machen können.
Oh ja, das wäre geil.
Würde ich lustig finden.
Ich weiß natürlich nicht, ob das jetzt... Das war das letzte Mal in Hamburg jetzt dieses Jahr.
Das weiß ich gar nicht so genau.
Doch, das wird das.
Wo hast du denn das aufgeschnappt?
Na, in Podcasts.
Ach so.
Da wurde es erzählt, das ist diesmal das letzte Mal, genau.
In,
in Hamburg. Das war ja jetzt 3 Jahre, glaube ich, in Hamburg. Und davor war es ja immer in Berlin.
Genau.
Berlin ist dann zu klein geworden, dann ist es nach Hamburg.
Hamburg ist zu klein geworden?
Nee, Hamburg, ja, auch. Aber das ist das größte Kongresszentrum Deutschlands oder Europas oder so. Also viel mehr ist, geht gar nicht. Das wird wohl, glaube ich, umgebaut. Deswegen fällt das in den nächsten, deshalb fällt das die nächsten 10 Jahre da irgendwie aus. Vielleicht auch länger. Man weiß ja nie, wie das manchmal mit so Großbauprojekten ist, ne?
Flughafen.
Philharmonie. Dauert halt. Ich weiß nicht, ob die schon eine Lösung haben dafür.
Tim wird's uns erzählen. Und wenn er es uns erzählt hat, erzählen wir es euch.
Ja, naja, das lassen die dann immer eine ganze Zeit lang geheim, bis es wirklich unter Dach und Fach ist und all sowas.
Ja, klar. Muss ja.
Aber wird wahrscheinlich schwieriger, denn Karten zu bekommen, weil größer, glaube ich, wird die Location nicht.
Und dann müssen wir gleich am Ersttag dabei sein.
Und wenn es jetzt schon schwierig ist, Karten da zu kriegen, dann wird's echt schwieriger. Am schwersten sind wohl auch die Hotels da entsprechend zu bekommen. Habe ich in der Tagesschau haben sie gesagt, dass es sogar der größte europäische Kongress ist.
Verrückt, oder?
Verrückt, ja. So ein bisschen paar Nerds irgendwie.
So ein paar.
Verrückt.
Der größte.
Ja, ja.
Der andere größte Nerd-Treff ist Wacken.
Jo.
Metal-Nerds. So wie du.
Ja, ich hoffe, es gab keine Probleme mit dem Podcast abonnieren. Ich habe jetzt bei Vater noch in seinem Fritz-Telefon den Podcast-Feed auf MP3 umgestellt. Der ist ja im iTunes ja nicht mehr zu finden, nur noch über unsere Website ist der Link zu dem MP3-Feed. Ich weiß gar nicht, ich habe jetzt mit dem VLC mal nicht ausprobiert, ob der dieses M4A abspielen kann.
VLC kann das abspielen. Was glaubst du, womit ich das den ganzen Tag mache?
Ach so, okay.
Also, zumindest nachdem ich es bearbeitet habe, gucken, ob es funktioniert.
Ah, okay.
VLC kann das einwandfrei. Also generell, Windows-Plattformen müssten das können. Ich weiß jetzt nicht, ob herkömmliche...
Windows Media Player?
Da muss das können.
Ja, kann er oder muss?
Nee, weiß ich jetzt nicht aus dem Kopf.
Ich hab
ob das überhaupt darf oder ob er das überhaupt will.
Ich habe hier einen M4A-Track, weiß nicht, was das ist, aber. So, Voice-Memos. Ich höre da mal, ich versuche den mal mit mir. Ja, geht auch mit dem Media Player. Ja.
Natürlich, also eigentlich ist das Ding mittlerweile so individuell. Es ist halt bloß jetzt gerade bei so Single-Geschichten hier so ein Telefon, das gerade mal irgendwas wiedergeben kann, wie dieses Fritz-Phone da oder. Oder MP3-Player können natürlich nur MP3 spielen, weil es MP3-Player sind.
Na gut, die können auch andere Formate und so. Aber es kann sein, dass das schnell auch aufhört, ja. Wenn man das mit dem Fernseher schaut, stößt man dann vielleicht auch schnell an Grenzen.
Ja.
Gibt ja so Fernsehen mit Smart TV und so. Weiß ich nicht, ob es da auch Podcast-Apps gibt, aber würde mich ja wundern, wenn nicht.
Ja gut, man will ja alles den Leuten zur Verfügung stellen, damit sie eigene Medium da irgendwie...
Ja.
Benutzen.
Dann machen wir dies Jahr auf jeden Fall noch Livestream und nächstes Jahr mit Bild. Mit Videopodcast. Optional mit Video.
Mhm. Oh mein Gott, ob die Leute das sehen wollen. Also ich bin ja hübsch.
Jo.
Mein Foto wurde mehr geliked als deins von den Promo-Fotos.
Ja, das lag am Wochentag.
Die übrigens sehr gut geworden sind. Danke schon mal an Pete dafür.
Oh ja, Peter hat wieder guten Job gemacht. Darauf ist immer Verlass, ne? Da weißt du.
Kriegst du Qualität.
Das wird. Ich meine, der Gostschan war auch gut. Der Gostschan ist ein guter Fotograf und ein exzellenter Photoshopper. Und Pete ist ein exzellenter Fotograf. Und ein guter Photoshopper.
Ich glaube, mit Photoshop kommt der auch ganz gut klar.
Naja, aber nur so um die Verhältnisse. Der eine ist gut, der andere ist exzellent und der andere ist exzellent und der andere ist gut. Ein bisschen verdreht, aber ich meine, die Fotos, die da aus der Kamera rauskamen, die waren ja schon, sah schon aus wie 3 Stunden lang mit Photoshop.
Ja, die sahen schon fertig aus.
Also das war schon gut belichtet schon und schön. So entsprechend Kontrast gehabt, ja, so vom Hell und Dunkel und so Konturen vom Gesicht. Total geil. Schon schön.
So, haben wir natürlich das Thema hier vorgegriffen. Jetzt muss ich das umsortieren, sonst raff ich das später wieder nicht mehr. Das wird auch schade drum.
Ja, die Show ist heute gleich fertig, dann können wir heute noch die Folge raushauen, ne?
Ich glaube nicht.
Aber die Woche?
Ich glaub nicht.
Wir sagen lieber nichts. Das Datum hast du aber schon genannt.
Das Datum habe ich schon verraten. Das sollte dann kurzfristig wirken, damit wir natürlich sehr individuell und flink rüberkommen und genau. Produktiv.
Sagst du nächstes Mal einfach plus 5 Tage. Anfangs waren wir ja schnell, ne? Aber jetzt ist ja auch der Aufwand ein bisschen erhöht.
Ja.
Ja.
Ja, die ersten 3-4 Folgen, das war ja dann auch wirklich shownotmäßig, waren das ja bloß so 3-4 Absätze. Das war ja dann wirklich nix.
Hattest ja dann nochmal die ganzen Shownotes überarbeitet und vor kurzem bist du nochmal alle Folgen alle durchgegangen.
Ja, ich bin viel durchgegangen.
Aber die...
Gut, muss ja alles schön sein.
Wenn man die sich neu zieht, nee, dann ändern sie sich trotzdem nicht, nee. Weil du nicht den Media-Slack erneuert hast wahrscheinlich.
Doch, unten gab's doch dieses aktualisieren
Generate.
Generate.
Ach, den hast du gedrückt?
Habe ich drauf gedrückt, ja.
Okay, das heißt, wenn Leute sich die neu ziehen, dann ist auch der neue Inhalt, beziehungsweise neue.
Und ich probiere ja auch regelmäßig, ich schmeiß ja auch mein Abo von den ganzen Podcatchern runter und schmeiß es wieder rauf und gucke, ob das irgendwelche Änderungen mitgenommen hat oder vergessen hat.
Ja.
Und da komme ich jetzt wieder zu einem interessanten Punkt. Und zwar hat es mich doch ewig angebrochen, dass iTunes immer unser altes Längsbild zeigt und nicht das schöne quadratische.
Ja.
Wenn man es abonnieren will. Nachdem man es abonniert hat, hat es dann immer relativ kurzfristig nach dem ersten Aktualisieren dann auf das quadratische Logo gewechselt. Mhm. Aber beim Abonnieren war immer das Längslogo. Das ist jetzt nicht mehr.
Und woran lag's?
Das lag daran, dass das Längslogo in den von iTunes empfohlenen Pixelgrößen war.
Ach, und das so.
Quadratische nicht.
Das habe ich nämlich gemacht, das Längslogo.
Ha. Ja, hast wahrscheinlich gelesen, iTunes empfiehlt oder benötigt so und so viel. Ja. Hast du da reingeschmissen und gut ist. Und dann hat er gesagt, hier, quadratisch praktisch gut. Ne? Hat ein anderes Bild reingeschmissen und hat sich ewig gewundert, dass die Scheiße nicht sich aktualisiert. Oh. So, das liegt halt daran, dass iTunes darauf pfeift. Wenn das Ding nicht das richtige Format hat, dann behält das eiskalte Alte bei.
Mhm.
Dann pfeift da erstmal drauf.
Jetzt ist gerade schön geworden.
Ja. Habe ich größer gemacht.
Apropos Logo, wir müssten noch mal wirklich, Marcel wartet ja eigentlich nur noch mal auf unser Feedback, dass wir mal unser Rollup mal fertig machen für unsere Live-Auftritte.
Mhm. Ja. So ist das.
Vielleicht proben wir ja mal einen Samstag oder einen Sonntag.
Vielleicht.
Vielleicht.
Samstag war Spieleabend bei Fabi.
Stimmt. Gut, lohnt sich die Fahrt, aber kann ich am Abend das schon machen. Oder Sonntag halt. Ist auch egal, wenn du dann noch kannst.
Wenn du dann noch kannst. Logisch.
Ich habe nämlich, und das ist die Überleitung zum nächsten Thema, ich habe nämlich schon unser Two Dogs One Headset auch auf unserem X32 schon mal.
Oh, das X32.
Vorgespielt. Ich habe den ganzen Tag heute am X32 gefingert. Ich habe erstmal
die ganze letzte Nacht.
Die letzte Nacht. Und dann heute nochmal. Mir ist dann aufgefallen, mir ist dann aufgefallen, ich kann diese in die einzelnen Mixe, das kann ich schnell umstellen, so dass ich mal in eure Mixe reingehört habe und die jetzt auch mit angepasst habe. Die sind ja sozusagen fast alle wieder von null gewesen, weil ich ja alles umgestellt habe, sag ich mal, auf Stereo. Mhm. Ich habe die jetzt schon mal so ungefähr so grob hingezogen, wie ich mir das vorstellen würde. Viel Bass halt bei dir auf der Spur und dein Gesang viel und so. Ich kann mit wenig Aufwand immer in alle Mixe reinhören über meinen Ausgang. Das kann man einfach schnell umstellen.
Gibt es jetzt schon eine Summenspur für alles Keyboard-Gedöns? Weil das Keyboard-Gedöns ist ja an sich schon vorab gemixt. Und ich will ja nicht nur die Bläser lauter machen oder nur die Streicher lauter machen. Ich will ja Keyboard lauter machen.
Gab's aber letzte Woche auch schon. Also
ja, aber da konntest du mir noch nicht sagen, welcher das ist.
Ja, das steht alles da.
Ah, das ist schön.
Da steht alles da. Ich weiß nicht, ob ich hier...
Klick, genauso, alles betitelt.
Können wir mal. Ja, das ist der Hammer. Vor allem mit, was ich halt vorher nicht wusste, was geht, ist, dass man, wir wollen ja Stereo hören, auch wenn es ein In-Ears.
Ja.
Und ich dachte, man müsste die, also da gibt's viele Mixe. Ein Hauptmix, das ist der, wo die Fader halt liegen. Und da gibt's einen Panoramaregler.
Ja.
Und nun dachte ich halt, der Panoramaregler, so wie da steht, beeinflusst ja auch alle Mixe.
Ja.
Das heißt, man könnte eigentlich nur ein Panorama festsetzen, das gilt dann für alle. Das heißt, wenn ich aber meine Gitarre in der Mitte haben will und Maxis rechts, andere Leute wollen aber meine Gitarre links haben und Maxis Gitarre auch rechts haben, dann hätten wir ein Problem halt. Das würde halt so nicht gehen. stellt sich raus, saß ich auf dem Sofa, habe mit dem Tablet die ganzen Dinge eingestellt. Man kann die Sens einzeln im Panorama setzen. Total cool. Kann jeder alles da hinlegen, wo er es haben möchte.
Außer ich.
Ach stimmt, ja, bei dir ist alles Mono, ja. Nee, das, ja, das ist scheiße. Aber du hast jetzt zwei Spuren, hast du jetzt, ob du denn trotzdem zwei Kabel legst oder ob du nur eins legst, musst du mal gucken, musst du mal ausprobieren. Ich habe auch für dich jetzt schon ein paar Sachen im Panorama jetzt gelegt, das musst du sonst wieder rückgängig machen.
Wenn du jetzt ein Panorama aufbaust und das auf einen Kanal schickst, dann, was passiert denn dann? Ich schicke auf einen Monokanal.
Ja, wenn du jetzt, also du hast links und du hast rechts, ganz A, ne? Das ist quasi Mono links, ne? Mhm. Und wenn du halt nur Mono links rausziehst, hast du halt die Sachen, die komplett rechts gelegt sind, gar nicht.
Ah ja.
Das ist scheiße. Ja, das ist scheiße. Du musst wahrscheinlich, damit es einfach ist, trotzdem zwei Kabel ziehen, dass er sich dann in deinem Mischpult aus den zwei Mono, also Dual Mono nennt man das dann, wenn wir wieder so technischen Musik kommen. Dual Mono nennt sich das, wenn man wirklich eigentlich unabhängige Kanäle, das ist denn Begriffsstutzerei, aber wenn du zum Beispiel einen Kompressor hast, der eigentlich nur auf ein Signal reagiert, dann ist es, sag ich mal, Stereo. Und wenn er auf jedes Signal eins separat reagiert, dann nennt man das Dual Mono. Das ist eigentlich das Gleiche, aber im Detail ein kleiner Unterschied. Und wenn du jetzt aus diesen zwei Mono-Quellen dann halt ein Mono mischt, dann hättest du ja das, dann verlierst du zumindest nichts. Aber es klingt natürlich ja doof, durch diese ins Mono mischen treten natürlich ein bisschen Kammfilter-Effekte auf und kann einiges, was Hall und so antritt, auch ein bisschen komisch wirken.
Wir probieren das aus, Freitag.
Hall funktioniert auch, jeder kann seinen eigenen Hall einstellen.
Ich kann auch sagen, ich will auf deine Stimme gar keinen Hall haben, sondern nur auf meine?
Nee, nicht so ganz. Das könnte man mit noch enorm viel mehr Aufwand machen. Habe ich jetzt aber so nicht gemacht, um es etwas einfach zu halten. Ich habe einfach meine Stimme. Man kann mehrere Hallgeräte anlegen. Dann müsste ich sozusagen für dich, für deinen Mix, wo du keinen oder weniger Hall haben willst, ein separates Hallgerät auswählen. Mhm. Aber du kannst die Gesamtsumme an Hall, was an dich zurückkommt, die kannst du regeln. Also das sozusagen, was von meinem Input ins Hallgerät reingeht, das bleibt immer das Gleiche. Also ich wähle einmal, sag ich mal, so einen Hallbereich aus, dass es für mich ganz schön klingt. Du kannst dann aber sagen, es ist ganz für mich allgemein zu viel Hall. Das kannst du komplett runternehmen.
Dann habe ich aber dich runtergenommen und mich.
Und deinen eigenen Hall wäre dann auch leiser, ja. Genau. Mhm.
Aber wenn der Bass ist ja zum Beispiel gar nicht auf dem Hall drauf, der ist dann unbeeinflusst.
Der ist trocken, da habe ich keinen Hall drauf. Ich habe auf den Gitarren habe ich so ein ganz Mühe, so ein paar Prozent so einen Room-Effekt noch drauf. Mhm. Dadurch, dass die direkt im Ohr drin ist, hast du ja auch gar keinen räumlichen Klang. Eigentlich nur diesen Klang im Raum so ganz leicht nachahmt. Also den hörst du gar nicht, den hörst du nur, wenn du mal kurz auf Mute drückst, merkst du, oh, da ist ein Unterschied.
Im Prinzip bist du ja, wir haben ja IERs von den Boxen gemacht und die werden ja entsprechend benutzt, die IERs. Und im Prinzip hörst du ja die Box, als ob du das Ohr da hast, wo das Mikrofon war, oder?
Ja, genau. Hast ja auch keine Rauminformation. Und
du willst es ja irgendwie von weiter weg hören.
Ja.
Wenn
du das über Lautsprecher abhörst, hast du ja immer noch den Klang im Raum, in dem Zimmer, wo du dich gerade befindest. Und wie wir, wo wir schon beim nächsten Ding, es werden jetzt mit In-Ear-Monitoring spielen, also mit so kleinen Kopfhörerchen, im Ohr, dann klingt es doch schon sehr direkt, ist sehr ungewohnt. Macht auch nicht unbedingt so viel Spaß, sag ich mal. Mhm.
Okay.
Klingt so ein bisschen schöner. Ja, also,
schon fast bei einer X32-Folge.
Wir sind schon sehr weit. Also ich wollte eigentlich sagen, wir haben X32 gekauft. Das ist hier, also ist X32 Rack. Das ist von Behringer, so ein digitales Mischpult, was mit drei Höheneinheiten auskommt und hat halt keine Fader. Das wird halt alles über entweder eine iPad-App oder über einen Rechner gesteuert. Und damit machen wir dann unseren In-Ear-Monitoring-Mix und das, was alles, was zur PA-Anlage vom Fahnenschalter geht auch.
Du hast gesagt, da ist ein Sense-Amp drin, ne?
Ja, den habe ich auch ausprobiert heute. Da würde auch für Two Dogs One Head eventuell der Camper wegfallen können.
Geil.
Weil wir brauchen ja nur, sag ich mal, für 2-3 Lead-Sachen da irgendwo ein bisschen verzerrte Gitarre. Klingt jetzt nicht herausragend, aber für ein bisschen crunchy Gitarre mit ein bisschen Hall drauf würde es eigentlich reichen. Man muss jetzt nicht extra nur dafür nochmal eine separate Kiste mit dem Camper damit schleppen, dass wir vielleicht
ja, Overkill. Gut.
So haben wir ja eigentlich nur noch diese eine Kiste.
Ja,
ist geil. Da kann man dann, wenn wir dann mit Two Dogs One Head sind, noch schnell die große Endstufe reinklippen für die PA.
Mhm.
Und dann müssen wir die 2 Boxen separat mitschleppen.
Ja.
Sonst nichts weiter. Boxen einstellen mit einem 31-Band-Equalizer. Also so ein 31-Band-Equalizer hat er in Software drinne. Habe ich schon alles vorbereitet.
Wenn man jetzt den Bass über den Sense-Amp laufen lässt, kann man dem nicht auch noch irgendwie ein IR geben? Einen Raum? Eine Box
und einen Raum? Nee, da ist kein nix, was ein IR kein IR-Player drin. Also IR, jemand, der unsere XFX-Folge gehört hat, der weiß, was ein IR ist, also eine Impulse Response, also eine Wiedergabespektrum von der Box, die sehr stark klangfärbend ist. Um das mal ganz kurz abzukürzen. Gibt's eine Folge drüber. Das ist unsere meistgehörte Folge, die XFX-Folge. Ist das die 21?
Die 20.
Die 20, ja. Sehr hörenswert. Meistgehörte Folge, nur zu empfehlen. Modeling und Profiling Amps haben wir die genannt. Mit dem Markus vom Delamar Podcast.
Ihr dürft aber auch andere Folgen runterladen und hören.
Ja, natürlich.
Die wurde übrigens heute schon wieder gezogen. Und gestern. Die wird andauernd gezogen.
Das ist
kurz vor der 300.
Ja, so stelle ich mir das vor.
Ich liebe dieses Podlove Analytics Tool. Ich verliere mich da richtig drin. Ich könnte da ganz da rumklicken und gucken, wer da wie viel wo zieht. Und
ja, und jetzt, wo du auch weißt, dass man die Episoden anklicken kann und nur mehr Detailinformationen kriegt. Also, die meisten Leute hören uns doch im Webplayer. Muss man mal sagen, ne?
Ja, dazu hatte Christian Hennings zum Beispiel auch jetzt letztens beim Kneipentreff erzählt.
Ja.
Und wenn er die mobil hören will?
Oh, nee, das schwappt um. Guck mal, ich habe also ältere Folgen im Webplayer und bei neuere Folgen, wenn ich jetzt zum Beispiel die letzte Folge, 26 Feeds und Chapters, das ist genau umgekehrt. 75% Feed, 25% Webplayer.
Mhm, okay. Bodeneffekte 25, das ist auch so, ja.
20% Internet Explorer, guck an. Also we are watching you.
Ja, wir beobachten euch natürlich nicht wirklich, aber wir haben halt hier irgendwelche statistischen hübschen Bilder. Könnte man eigentlich mal einen Screenshot mit hochschmeißen.
Aber ist natürlich anonym, wir sehen sonst nichts weiter, keine IP-Adressen oder irgendeinen Scheiß. Sehen wir nicht, wir sehen nur ganz allgemein. Wir
sehen halt praktisch nur, wie das Medium aufgenommen wird, von welchen Geräten, von was für Geräten oder von was für Playern. Das ist schon ganz schön, so eine Übersicht, dass man einfach weiß, die Leute hören mehr MP3 oder die hören mehr M4A oder keine Ahnung. Das ist einfach eine gute Information. Dann kann man darauf auch reagieren und entsprechend das Sendeformat anpassen. Ja.
Aber ich meine, letzte Folge sind wir 95% M4A und 5% MP3. Das ist da, wo wir auch hinwollen, sag ich. Ne? Weg von
MP3. Ja, ja, weil es halt auch schöner ist für die Leute, die das dann halt hören. Ja. Ja, es kann natürlich auch sein, dass wir jetzt weniger MP3-Hörer haben, weil es weniger geschafft haben, den Feed umzustellen.
Ja, das kann natürlich sein, ja.
Ja, natürlich bescheiden.
Mhm. Und wir haben 5% Operating System, 5% Android. Also das bin weder ich noch du.
Genau. Apropos Android. Android.
Sag mal eine coole Android-App.
Ich will jetzt keine coole Android-App sagen. Ich will was anderes. Und zwar derjenige, der das mit Android hört, darf uns doch bitte mal sagen, ob er den Feed umstellen musste oder möge doch mal bitte versuchen, mit dem M4A-Feed, also dem Standard-Feed, das abzuspielen und möge uns doch sagen, ob die normalen Podcatcher-Apps bei Android, wie sagt man das?
Android.
So? Android, ob die das abspielen, ob die das können. Das will ich wissen.
Und gleich mal ein paar oder einen guten Podcatcher empfehlen.
Den Pocketcasts gibt's da auch, aber da bin ich in letzter Zeit nicht mehr ganz so zufrieden mit.
Ach so.
Da kostet ja auch gleich 5 Steine.
Ach so.
Da gibt's bestimmt einige. Also ich bin, gibt's hier nicht den Android Store oder so? Wie heißt denn der?
Ich habe hier, ein Android-Phone hier neben mir liegen.
Dann probier du das doch mal aus. Lass dir doch da mal ich red mir hier den Mund fusselig. Lass das Ding runter.
Ich kaufe das doch nicht einfach nur so, nur weil ich da
nicht. Du sollst ja nichts kaufen,
weil ich da nie was höre.
Eine kostenlose irgendwas nehmen, die am meisten
Pocket empfohlen Cars, wurde. Kostet hier 2,99 Euro. Was gibt's da noch so? Podcat?
Die gibt's, glaube ich, nicht. Das ist, glaube ich, eine reine.
Aber da kommt Podcast Republic. Nur um das mal zu nennen. Podkicker. Das ist ein Podcast-Player, steht hier. Podkicker habe ich aber auch, glaube ich, schon mal von dem. Von Realitätsabgleich gehört, Podkicker, da ist ja so ein Android-Typ.
Ist ja kostenlos, ziehen.
Wo ist denn jetzt? Podcast and Radio Addict, der scheint kostenlos zu sein. Podcast Republic ist kostenlos. Wie gesagt, Podcast 2,99 Euro. So, wo ist jetzt der Podkicker? Der ist auch umsonst, ja. Dann gibt's noch Podcatcher, also Catcher mit K vorne, K-A-T-C-E-R. Ist auch umsonst. Oh, hier ist der Einschlafen-Podcast. Hat auch eine eigene App.
Ja, Standalone-App hat hier der Holger auch mit seinem Print.
Also wenn man auf Android mal in den Play Store geht und einfach mal Podcast ins Suchfeld eintippt, dann findet man schon ein paar Apps. Ich weiß jetzt natürlich nicht, welche als hervorzuheben ist an den guten Apps, aber mit der Pocketcasts-App, die kostet zwar diese 2,99 €, aber die können wir ja bedenkenlos weiterempfehlen, ne?
Ja, das Problem, was ich halt bei der Pocket Casts App sehe, ist halt, wenn du jetzt zwei Devices hast und du nutzt diese schöne Sync-Funktion oder du hast diese schöne Sync-Funktion genutzt und hast nur einen Device, damit, falls mal was in den Dutten geht und das Ding neu aufspielen musst, du deine gespielten und nicht gespielten Folgen wieder hast, dass du weißt, was du schon gehört hast und was nicht.
Ja.
Das kannst du ja markieren. So, und jetzt gehst du zum Beispiel in den Two Dogs von Headfeed. Und dann sagt er dir, das Ding hat 13 Folgen von Folge 26 bis 13 runter. Und die letzten paar fehlen. Und dann drückst du auf Show Older Episodes und dann zeigt er dir auch ältere an.
Mhm.
So. Das macht er jedes Mal, wenn du die App irgendwo neu installierst. Und die er dann neu hinzulädt, sind automatisch auf gehört gesetzt. Das heißt, wenn ich jetzt auf meinem iPad das Ding neu installiere, dann versaut er mir meine Folgen auf dem iPhone.
Oh.
Naja. Weil ich die. Das ist Mist.
Ja, wichtig ist für mich nur den aktuellen Hörstand, den synchronisiert er aber. Also die Folge ist an der Stelle.
Ja, klar. Und wenn du eine Folge auf gehört markierst, dann ist sie halt auch auf dem anderen Gerät als gehört markiert. Aber wenn du dann anfängst, wenn die dann in die älteren Folgen reinrutschen und du mal eine Folge ausgelassen hast, weil du die gerade nicht so interessant fandest, aber vielleicht mal später hören wolltest, dann kann das dazu Komplikationen kommen.
Naja, gut.
Mich hat das hier ärgert.
Hm.
Ist nicht so, dass ich euch jetzt nicht gewarnt habe. An sich ist die App gut, ja klar. Die Playlist, finde ich, funktioniert super. Drückst hier auf Add to Next. Und dann wird der Podcast, die Folge gleich im Anschluss zur letzten gespielt und solche Späße. Also das klappt schon echt gut. Aber dieses Synken macht's mir dann wieder kaputt.
Ich weiß nicht, wie das früher bei Instacast war.
Aber Instacast war die beste App von allen.
Jo. Gibt ja keine Updates mehr, der ist pleite.
Ja.
Also Instacast.
Und wenn ich jetzt Instacast, also ich hab's ja immer noch drauf, um zu gucken, wie die Folgen aussehen. Und ich kann es mobil nicht aktualisieren. Und dann sagt er immer, bitte gehen Sie ins Wi-Fi. Auch wenn ich alles einstelle von wegen, lad die Scheißfolgen aus dem mobilen Netz, ist mir egal. Er aktualisiert es nicht.
Mhm.
Also die App scheint irgendwie nur noch so halb zu funktionieren auch.
Mhm.
Schade, schade. Das war die schönste App. Hätte mal einer kaufen können und weitermachen können. Irgendjemand, der Voodoo hacken kann oder so. Tja, jetzt müssen wir mal gucken, wo wir sind. Ah, hier, Oktave. Wir hatten in der 25. Folge, hatte ich gesagt, doppelte Frequenz ist eine Oktave von dem Ton. Du hast gesagt, sicher? Sichi?
Ich hätte ja schwören können wahrscheinlich, ich glaube, ich habe das in der Folge auch gesagt, vierfache ist eine Oktave.
Ja, ist falsch.
Aber du hast recherchiert.
Ja, doppelte. Man kennt ja zum Beispiel 440 Hertz, das ist ein A. Um genau zu sein, ist das das A4. Zumindest nach der englischen Klausel. Nach der deutschen wäre es dann wahrscheinlich irgendwie A2 Strich oder so, weiß ich nicht. Komische Bezeichnung haben die da.
Achso, die machen das immer mit Strichen. Ja, das ist
mit Strichen, genau. Da gibt es C1, dann gab es... Es gab großes C-Strich, das ist das tiefe C. Dann kam großes C, dann kam C0 und dann kam C1-Strich, also kleines C1-Strich, kleines C2-Strich und so weiter nach immer höher. Voll sinnfrei. Und bei der englischen geht's halt von 1 bis... Schlag mich tot. So. Und A4 ist bekannt 440 Hertz. Und
die fünfte, wenn man das, Seite einer Gitarre, die A-Seite.
Genau. Und wenn man die durch zwei teilt, kommt man halt auf 220 Hertz. Und wenn man das auf 110 und wenn man, dann kommt man auf 150. Und wenn man, dann ist man bei A0 und das sind dann die 27,5 Hertz. Ja. So einfach ist das.
Schon fast kann nicht mehr hörbar. A0.
Ja, da hört es dann echt auf, genau. So 20, 30 Hertz hören die wenigsten Menschen wirklich. Hm. Ich manchmal nachts, aber nur auf einem Ohr.
Hängt natürlich auch von deinem Wiedergabegerät ab, ne? Also muss natürlich auch so tief kommen.
Ja, natürlich.
Hören wir doch nicht.
So, dann gibt's demnächst wieder neuen Shit auf der NEM, hast du gesagt.
Ja, ich hab schon so ein Camper-Teaser-Video gesehen. Es gibt ja einmal so einen offiziellen Camper-YouTube-Channel und dann gibt's noch so mehr oder weniger inoffiziellen von dem, komme ich gar nicht auf seinen Namen, der ist immer bei Musotalk dabei und der hat einen YouTube-Channel, der heißt Skating Dog Production. Und da geht's eigentlich so um alle seine Projekte und unter anderem macht er halt auch Marketing für Camper. Und da hat er so ein 11-Sekunden-Video mit, sag ich mal, so einem halben Preview reingehauen, dass es da wohl demnächst was Neues geben würde von Camper. Und das war recht, ja, man weiß es nicht, also er hackt da auf diese Remote rum und sagt, da passiert irgendwas und dann stay tuned. Und da soll es wohl auf der NEM irgendwas Neues von Camper geben. Und was mich dazu bringt, dazu sagen, dass es an der NEM immer schöne Videos auch auf YouTube gibt mit neuen Musiksachen. Da wird wahrscheinlich von Line 6 auch das Helix vorgestellt werden, wo es schon einige Videos gibt für. Und
das Helix hatten wir auch schon mal in irgendeiner Folge jetzt
erwähnt, ja.
Leicht angekratzt.
Ja. Das ist echt ein tolles Gerät, ohne es in der Hand gehabt zu haben. Klingt auf jeden Fall gut. Scheinbar einfach zu bedienen, ist kompakt. Schön gut gemachtes Ding.
Könnte manch anderen Sachen Konkurrenz machen, gerade in Sachen Preis.
Jo.
Das steht in Qualität vielleicht gar nicht so weit hinten an. Müssen wir mal schauen, wie es dann, wenn es dann wirklich draußen ist, was das kann, ob wir da mal irgendwie an was rankommen.
Ja, das wäre natürlich geil, ja. Gerade auch in Zug auf den Delamar-Podcast wollten wir eigentlich auch an so einem Gerät rankommen. Vielleicht kriege ich das mal irgendwie geschissen, dass wir mal eins hierher kriegen, ja. Das wäre ja mal gut.
Ja, Thoman 30 Tage Moneyback.
Kann man auch mal
schicken lassen, reviewen und wieder zurückschicken. Aber das machen die, glaube ich, 5-mal, dann merken die sich deinen Namen.
Ach, die kriegen so viel Kohle von mir.
Ja, das stimmt auch wieder. So, ich wollte da noch mal ein ganz altes Thema anhauen. Was ist denn eigentlich MIDI?
Haben wir das schon mal erwähnt in irgendwelchen älteren Folgen? Ich denke mal schon. Ne?
Pass auf, lass mich mal ganz kurz zitieren. Wikipedia gibt es nämlich zwei MIDI-Seiten und die eine fasst zusammen, was alles MIDI ist. Le MIDI, der französischsprachige geografische Fach- und Allgemeinbegriff für Südfrankreich. Le MIDI.
Wie wir sagen, die Bayern, oder was?
Ja,
alles südlich vom Harz ist Bayern. Oh, jetzt kommen die Thüringer.
Jetzt kommen die Thüringer. Die hauen dich. Und wenn die dich hauen, ich helfe dir nicht. Eine Rocklänge zwischen Mini und Maxi. Hallo Maxi. Ungefähr knielang. Oh, nennt sich auch MIDI.
Ja.
Ein Sublabel der Atlantic Records.
Dein Ding in deiner Hose.
Das nennt sie nie MIDI. Eine Bauform für Computergehäuse.
Ah ja, MIDI Tower.
Genau. Und MIDI ist die Abkürzung für Musical Instrument Digital Interface. Ein Datenübersetzungsprotokoll.
Datenübersetzungsprotokoll, guck an.
Ja, muss man wissen, weil die meisten unserer Zuhörer kennen, oder weiß ich nicht, aber ich sag das jetzt einfach mal so, kennen wahrscheinlich MIDI nur, zumindest die Leute aus der neueren Generation, von Handy-Klingeltönen.
Ja, aber auch nur indirekt, ne?
Jetzt im Jamba-Spar-Abo.
Die Dinger sollen...
Als Realton oder als MIDI.
Nee, das haben sie dann Polyphon und Real. MIDI ist ja eigentlich nie gefallen. Aber das wurde auf jeden Fall in MIDI programmiert, das Ganze. Ob das dann auch, sag ich mal, immer noch MIDI ist, was dann auf den Phones da landet, wäre ich mir jetzt gar nicht mehr so sicher. Aber das Prinzip ist auf jeden Fall das gleiche. Weil du hast ja mit den alten Handys früher mit nur wenigen Bytes oder Kilobytes dann kompletten Musiksong, sag ich mal, runtergekriegt. Da klang halt mehr so nach beep, 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 beep. Aber es kam halt Ton raus. Wenn du das als MP3 oder als WAV hättest ziehen müssen, wäre es ja eine viel größere Datenmenge gewesen. Da kommen wir schon dahinter zu, was ist eigentlich MIDI? Damit könnte man anfangen, oder?
Ja, ich hätte es doch vorher gesagt, dass das eigentlich der Roland entwickelt hat.
Der Roland, der macht ja auch viel
Keyboard-Zeug. Und da sind die Dinger auch immer dran. So Keyboard-Synthesizer hat er immer viel gemacht. Und da ist der ganze Kram auch immer hinten dran.
Drumcomputer und E-Drums bauen die viel. Und Roland gehört zu Boss oder Boss gehört zu Roland? Ich glaube, Boss ist mittlerweile die Mutterfirma und Roland wurde da mal eingekauft von. Aber die gehören auf jeden Fall zusammen.
Okay.
Also die Boss, wovon man die ganzen Boss-Gitarren-Bodeneffekte kennt und Co. Das ist ein...
Boss ist also die Gitarrenversion von Roland.
Also Roland ist auf jeden Fall eine deutsche Firma, Boss ist eine internationale Firma, weiß gar nicht, von wo die genau herkommen. Aber die gehören zusammen, aber wer da jetzt wen gekauft hat. Ich würde sagen, Boss hat Roland geschluckt, aber kann auch anders
Roland,
sein.
Roland Corporation... Rechtsform, was Japanisches, Aktiengesellschaft. Das klingt ja alles sehr japanisch. Die herkommen. Ist ein japanischer Hersteller von elektronischen Musikinstrumenten, Studiotechnik und Software.
Tippst du bei Google immer Roland ein, kommt erstmal Roland Kaiser. Oh mein Roland, scheiße, steht für... Rügensche, wo hast denn du das gefunden? Roland Music. Oh, sieht wirklich sehr Dings aus. Ich hätte schwören können, das ist eine deutsche Firma. Nicht, dass wir uns da irgendwie verrannt haben.
Tja.
Seit September befindet sich die deutsche Niederlassung in Nauheim. Tja, dann ist das wohl nicht so.
Tja.
Aber es muss doch trotzdem eine Verbindung zum Boss-Konzern geben.
Welches Boss ja auch japanisch.
Unternehmensgeschichte. Weitere Marken, unter denen Roland auftritt, sind Boss.
Aha, also ist Boss der eingekauft und der Roland ist der Papi.
Ja. Eddie Roll, Rodgers, Roland Digital Group, RSS bei Roland, RSG, gut. Roland, ja. Aber klingt ja relativ. Der Name klingt doch eigentlich recht deutsch, ne? Roland.
Vielleicht ist auch ein Deutscher nach Japan gemacht, hat das Ding ja gegründet. Also, ich habe jetzt keine Lust, den ganzen Dings hier zu durchsuchen. Das könnt ihr selber machen.
Genau. Wie der Behringer-Typ, ist der nicht auch irgendwo in Thailand oder so? Der sich jetzt niedergelassen? Alle schimpfen halt irgendwie, ah, oh, das ist doch alles hier Fernostprodukte, was Behringer da liefert. Das stimmt. Aber ich meine, der Typ wohnt aus Überzeugung da mittlerweile.
Kann ja auch schön sein, Thailand.
Also, kennst du die Geschichte?
War noch nicht da.
Kennst du die Geschichte von dem Behringer-Typen?
Nee, ich kenne nur Olgis Geschichte von Thailand.
Ach so, da geht's ja nur um Koks und Nutten, oder?
Nee, da hat sich doch hat er sich irgendwie mit dem Typen im Flugzeug unterhalten und der ist dann auch Tatsache da in der Nähe bei ihm gewesen und haben die sich einen Tag später wieder unterhalten, hat gesagt, da war ich da und hat die mich massiert und dann hat die mir an der Nudel gespielt. Oh. Dann wartet er, da gehe ich nächstes Mal noch, da gehe ich morgen wieder hin.
Was kann ich mir, wo ich das gelesen habe?
Das ist der einzige Teil der Story, die ich
kenne. Den Behringer-Typen, der war Student, ich glaube auch Musikstudent irgendwie in der Richtung. Und der konnte sich als Student eigentlich nie leisten, sich mal ein vernünftiges Mischpult oder richtiges analoges Output-Gear zuzulegen. Das war halt alles viel zu teuer als Student. Und dann hat er sich das angeguckt und hat gesagt, du, das kann ich auch selber bauen und viel, viel günstiger machen. Und dann hat er sich selber seine Mischpulte gebaut. Und dann hat er festgestellt, gut, damit könnte ich vielleicht auch Geld verdienen. Und seitdem ist so sein Motto, hochwertige Technik, Musiktechnik, Leuten für den kleinen Geldbeutel bereitzustellen. Weil das sein Anfangsproblem war. Mhm. Und dann hat er natürlich auch aus Kostengründen, als das dann größer wurde, auch einen Teil am Produzieren lassen. Dann ist er da aber auch ausgewandert. Also der wohnt wirklich da, wo er auch produziert.
Warum?
Kann auch Korea sein. Wie, warum?
Aus Kostengründen.
So. Ja. Ich muss nochmal nachschlagen, welches, nicht, dass wir Scheiße erzählen. Welches Land die nun wirklich sitzen? Tontechnikhersteller nennen die sich. Oh, was ist das? Wikipedia so manchmal, du.
Behringer, deutsche Maschinenfabrik. Behringer Tontechnikhersteller. Gibt's keinen? Also es gibt einen angelegten Wikipedia-Feed, der ist aber rot, nicht gepflegt, nicht vollständig. Okay. Toll.
Area Worldwide. Founded Germany 1989.
So viel steht ja auch nicht. Wollen wir nicht jetzt wieder back to topic kommen? Ist ja auch alles nicht so wichtig. Welche Firma sich eventuell wo gegründet hat und warum überhaupt und das und gegen wen überhaupt?
Ja. Kommen wir nochmal zurück zu den Teilnoten.
Ja. Also, der Roland hat sich gedacht, ich will irgendwie mehrere Synthesizer steuern. Ja, deswegen hat er sich das MIDI überlegt.
Ja, womit will er die steuern? Also Synthesizer,
früher hat er wollte, ja immer, er wollte mit einem Synthesizer mehrere Synthesizer steuern.
Nennt sich anders in diesem Bereich. Also es gibt Synthesizer mit eigener Klaviatur und es gibt welche ohne eigener Klaviatur.
Ja.
Aber die sind wahrscheinlich ohne eigener Klaviatur, die sind wahrscheinlich auch später gekommen, wo es ein MIDI gab, sonst würde es ja keinen Sinn machen. Also du hast verschiedene Synthesizer, alle mit einer eigenen Klaviatur, willst sie aber irgendwie alle mit einer steuern. Und das nennt sich dann Master Keyboard, der Begriff dafür. Wenn du ein Keyboard hast, womit du verschiedene Sachen steuerst. Nennt man zum Beispiel auch das, was ich bei mir in meinem Studio in meiner Schublade habe, würde man als Master Keyboard dann bezeichnen. Ein Keyboard, eine Klaviatur, womit du alle anderen bedienst.
Ist das das große Ding unter deinem Schreibtisch?
Genau.
Oder das ist ja doch so ein kleines MIDI-Keyboard, oder?
Ja, gut, das kannst du auch in dem Sinne als Master Keyboard halt verwenden. Master Keyboard ist halt das, was deine ganzen Geräte bei dir in deinem Studio steuert.
Und dann verbindest du das mit Jan seinem Ding, um dir Jan seine Sounds zu holen.
Ja, zum Beispiel. Könnte man so machen, genau. Du kannst halt quasi über diese MIDI-Schnittstelle von deinem Keyboard die anderen Sounds anspielen. Und da merkt man auch schon, worum es geht. Also es werden halt keine Töne übertragen beim MIDI, sondern dieses Master Keyboard hat halt im niedrigsten Fall einfach nur Tasten und nichts anderes. Da ist nichts weiter drinne, außer Tasten und ein MIDI-Umsetzer. Und da wird nicht ein hörbarer Ton erzeugt. Nix, gar nichts. Nix
hörbar. Da werden nur Bits rumgeschubst.
Na ja, gut, aber Bits können ja auch irgendwo Audioinformationen enthalten, aber da sind halt null Audioinformationen. Da geht es halt nur darum, der hat ein C1 gedrückt, der drückt jetzt immer noch, der drückt, der lässt jetzt los. Mehr ist da nicht. Und was dahinter passiert? Und was
C1 ist, das übersetzt wieder jemand ganz anderes.
Nee, was C1 ist, das bleibt. C1 bleibt C1. Ja, klar. Aber wie das klingt, ob das ein Klavier ist, wie dieses Klavier klingt, was für ein Sample dahinterlegt ist.
Ja, oder ob ich einfach den Camper damit anmache. Ja, das kannst du mit C1
anderen Effekt.
Das kannst du mit C1 nicht machen.
Da gibt es im MIDI-Schnittstelle gibt es halt unterschiedliche Bereiche von Sachen, die übertragen werden können. Wollen wir schon so weit einsteigen?
Das ist die Frage.
Machen wir später. Wir machen erstmal, weil du hast hier Schnittstellen eigentlich aufgeschrieben. In und out. Was es da alles so gibt.
Also,
genau. Also MIDI ist eine Schnittstelle, da werden nur Anschlagsdaten übertragen und noch ein paar andere Steuerprotokolle. Da kommen wir später zu. Und übliche Schnittstellen sind MIDI in an einem Gerät und MIDI out. Also vorher noch, das ist so eine DIN-Buchse, so eine fünfpolige DIN-Stecker.
Ja, ist ein ganz altes Ding.
Kannst du es mal mit aufschreiben, nochmal verlinken? Das ist so ein runder Stecker mit so ein paar, mit fünf Stiften drin. Es gibt auch siebenpolige DIN-Stecker. Und siebenpolige DIN-Stecker haben...
Wenn man die in MIDI reinsteckt, geht das kaputt.
Ja, das passt halt nicht. Also es gibt halt wirklich auch Buchsen und Stecker fünfpolig. Ja. Das ist Standard, ne? Fünfpolig DIN für die Datenübertragung. Dann gibt's siebenpolige Verbindungen. Das ist sehr selten. Da kann man noch Spannungsversorgung drüber schalten. Es gibt viele MIDI-Bodentreter.
Kurze Frage dann nochmal dazu.
Keine ist das externe Spannungsversorgung brauchen, sondern von diesen zwei Pins leben.
Okay. Gibt es fünfpolige DIN-Stecker oder sind alle DIN-Stecker für MIDI geeignet? Habe ich das so richtig gestellt, die Frage? Kann ich jeden fünfpoligen DIN-Stecker als MIDI-Kabel nehmen oder gibt es extra fünfpolige DIN-Stecker MIDI-Kabel? Sind das zwei unterschiedliche Sachen oder ist das das gleiche?
Nee, ein fünfpoliger DIN-Stecker ist ein fünfpoliger DIN-Stecker und den kannst du für MIDI verwenden. Es gibt fünfpolige DIN-Stecker, es gibt siebenpolige DIN-Stecker. Mhm. Ich habe eben gerade einen achtpoligen gefunden, ich habe hier einen vierpoligen. Aber wenn du einen fünfpoligen DIN-Stecker hast, bist du bei Standard MIDI. Alles kein Problem.
Alles klar.
Nach oben hin. Ich habe hier auch...
Gut, ich
habe jetzt hier irgendeinen gesehen, der sah jetzt ganz, ganz anders aus. Fünfpolig Würfel drehbar. Also der hat fünf, so wie so eine fünf auf einer Würfel angezeigt. Wie auf einem Würfel. So angeordnet. Das ist natürlich keiner. Der normale DIN-Stecker ist fünfpolig in 240 Grad Winkel angeordnet, die einzelnen Pins. Der Reihe
rum. Hast du ausgemessen?
Die Reihe rum. Nee, steht bei Wikipedia. Manu!
Hab ich gesehen.
Achso. stehen geblieben. Ja. Also, fünfpoliger DIN-Stecker funktioniert das mal. Standard. Also, wenn du bei Thomann einen fünfpoligen DIN-Stecker bestellst, MIDI, steht immer MIDI mit dabei, dann funktioniert das schon mal mit der MIDI-Applikation.
Genau, dann steckt man das irgendwo rein. Da gibt es dann an den entsprechenden Geräten ein MIDI-In, ein MIDI-Out und ein MIDI-Through. Und der Unterschied dazu ist, in das MIDI-In sende ich halt ein Signal rein. Das MIDI-Through, da geht dieses Signal, das ich gerade reingesendet habe, eiskalt wieder raus, ohne dass damit irgendwas gemacht wurde. Und das MIDI-Out, das ist dann wieder veränderbar durch die Kiste, wo ich es reingeschoben habe.
Ja. Also bei den meisten Geräten ist es dann einfach so, dass der MIDI-Out halt im Normalfall einfach gar nichts sendet, weißt du? Muss er schon aktiv einstellen, also der MIDI-In, da werden halt MIDI-Befehle empfangen und bei MIDI-Through werden sie einfach weitergeleitet und MIDI-Out passiert dann eigentlich nichts. Musst du halt dann aktiv einstellen, dass da auch was passieren soll, dass wenn man am Gerät selber irgendwas macht, dass dann am MIDI-Out was gesendet wird unter Umständen.
Hm.
Aber in der Regel liegt da nichts an. Also nicht wundern, wenn man da was verbinden will oder weiterschleifen will, sollte man auch ein Through verwenden, was oft der Fall ist. Man hat nicht drei MIDI-Schnittstellen, also MIDI-In, MIDI-Out und Through. Man hat gerne mal zwei MIDI-In und der zweite ist beschriftet mit Out-Through, was eigentlich nur ein Through ist, sag ich mal.
Okay, einfach nur als Übersetzungshilfe für Leute, die...
Ja.
Ja, okay.
Aber nur, also Out, das liegt mal in der Regel...
Rein, raus!
Out, im Out liegt in der Regel nichts an, es sei denn, man okay. hat da bewusst was eingestellt, sonst passiert da nichts. Nochmal zu unserem Master-Keyboard. Also wir wollen jetzt unser Master-Keyboard verkabeln zu irgendeinem externen Synthesizer oder irgendein anderes Keyboard. Also so ein Master-Keyboard erkennt man auch oft daran, dass es nur eine MIDI-Buchse hat und das ist eine MIDI-Out-Buchse. Keine MIDI-Through, weil da kannst du ja nichts weiterleiten. Das ist eine MIDI-Out-Buchse. Und dann nimmt man einfach ein MIDI-Kabel, so einen fünfpoligen, steckt den in eine Master-Keyboard ins MIDI-Out und in den Synthesizer oder das Keyboard, was man ansteuern will, das gleiche Kabel in das MIDI-In. Also vom MIDI-Out, vom Master-Keyboard in den MIDI-In, vom Synthesizer-Keyboard, was man bespielen möchte. Und dann kommen die Tastenanschläge in dem anderen Keyboard so an, wie als wenn man sie auf dem Hauptkeyboard selber so drücken würde.
Ich habe gerade geguckt, ich habe hier ein Master-Keyboard stehen. Ich habe nur ein MIDI-Out.
Ja, genau, ein MIDI-Out. Das Ding.
Das Ding geht aber nicht zu einem anderen Keyboard, sondern geht zu meinem Rechner und dann kann ich machen. Hm. Der schickt die MIDI-Informationen an Cubase, ne?
Ja.
Da gibt es dann wieder Protokolle, die das in Töne übersetzen, beziehungsweise die Töne stehen ja schon fest, die habe ich ja gedrückt, aber die den Tönen dann einen Klang geben.
Ja, das nennt sich dann, haben wir letztens mal auch in der letzten Sendung uns darüber unterhalten, der Kontakt macht halt sowas, das ist dann ein Sampler.
Ein Sampler, ja.
Der MIDI-Signale, also wenn es auf dem Rechner ist, der MIDI-Signale zuweist zu einem bestimmten
Tönen aus einer Library.
Zu Tönen aus einer Library, genau.
Genau. Und ich habe jetzt hier zwei Spuren, eine MIDI-Spur und eine andere Spur. Und ich sag der MIDI-Spur halt, den Ton, den du aufzeichnest, den schickst du irgendwie wie über eine Gruppenspur oder so. Wir haben das damals so eingerichtet mal. An eine andere Spur und die nehme ich auf. Und somit nehme ich gleich das richtige Signal auf und nicht den MIDI.
Das Audiosignal nimmst du auf.
Ich nehme das Audiosignal auf und nicht die MIDI-Information.
Ja, das ist über die Gruppe, das muss man so routing-technisch ein bisschen tricksen, ne?
Ja.
Damit man das gleich wieder aufnehmen kann.
Ja, das aber nach der Neuinstallation habe ich das selber hingekriegt. Musste ich dich nicht nochmal fragen.
Hm. Mhm. Schön.
Hat da was gelernt,
jo. Der Junge. MIDI über USB.
Ja.
Wo wir schon bei den Schnittstellen waren. Da braucht man eigentlich keinen MIDI-Kabel, also diesen fünfpoligen Dienststecker, den wir eben erwähnt haben. Steckt man einfach so ein USB-Keyboard an und der überträgt halt die MIDI-Signale über USB. So, was soll man dazu noch sagen? Meldet sich im Windows als MIDI-Gerät an und läuft halt. Heißen Tipp, MIDI-Geräte immer anschließen, bevor man das Programm startet. Am Computer, womit man damit arbeiten will. Jetzt Guitar Pro oder
Cubase
oder was auch immer.
Wir müssen viel häufiger Cubase sagen, sonst nehmen die uns nicht wahr.
Achso.
Wir sind doch der Cubase Camper X32 Podcast.
Ja, in Zukunft auf jeden Fall X32 Podcast. Ja. Okay, wo wird, wo wird MIDI eingesetzt? Sollten wir vielleicht erst später machen. Ich habe ja eben schon angeschnitten, dass es neben diesen, ich spiele jetzt eine A1, noch andere Sachen gibt. Und zwar gibt es noch diverse Steuertelegramme, die man über MIDI senden kann. Und da spricht man von sogenannten PC- und CC-Signalen. PC steht nicht für Personalcomputer, sondern steht für Program Change. Und CC sind Continuous Controller Daten. Der Unterschied hierzu ist, also mit einem PC, also mit dem Program Change, kann man zu einem MIDI-Gerät Befehle schicken, die das Gerät dazu zwingen, einfach ein anderes, eine andere Bank oder ein anderes Patch, beziehungsweise also einen anderen Sound wiederzugeben, dass man den Sound wechselt. Man gibt den Befehl über MIDI, dass er den Sound wechseln soll. Sagen wir mal, da gibt's ja auch so eine Standard-Program-Change-Datenbank von General MIDI. Das sollten wir vielleicht nachher nochmal aufgreifen. Komme ich jetzt gerade nicht drauf. Ein gutes Beispiel, aber einfach mal so jetzt mal getippt. Program-Change 10. Wären Strings, also Streicher, und Program Change 15 wäre ein Piano. Kann man den Befehl schicken und dann schaltet der einfach aufs Piano mit dem Befehl 15 um.
Als Beispiel.
Warum 15? Es gibt im MIDI-Standard eigentlich immer spricht man von 0 bis 127 Werte, die man ansprechen kann. Gibt halt in der Summe 128 verschiedene Varianten. Das sind 2 hoch 16? Nee, nicht ganz. Viel weniger, oder? Naja, egal. Ihr wisst schon.
2 hoch 8 müssten es sein, oder?
Könnte sein, ja. Würde Sinn ergeben. Ist ein Byte, ne? Würde Sinn machen.
Nee, 2 hoch 8 ist 256. 2 hoch 4? Und
dann ist es 2 hoch 7.
Ach so, ja. Verrückt. Ja, logisch.
Ja. Also, alles ist eigentlich mit 128 begrenzt. Das sind zum Beispiel diese Program Changes. Und was ist, weil wir vorhin gesagt haben, wenn ich drücke in C1 und das drücke ich jetzt und das lasse ich jetzt los, da gibt es noch die Information, wie doll habe ich da drauf gedrückt. Also wenn du jetzt auf einem Klavier kannst ja relativ dezent auf die Tasten drücken, dann klingt es halt auch recht gedämpft und leise und du kannst halt auch sehr hart spielen. Und das gleiche gibt auch das MIDI-Protokoll wieder. Da hast du dann, das nennt sich eine Velocity, zu Deutsch Anschlagstärke. Und die wird auch in 128 Schritten von 0 bis 127 dargestellt. Also wenn du sehr hart anschlägst, dann gibt er diese Note mit der Anschlagstärke 107 oder überträgt eine Note C1 zum Beispiel mit der Anschlagstärke 127. Und wenn ich sehr leicht anschlage, überträgt er zum Beispiel C1 mit vielleicht 10. Anschlagstärke 10. Genauso ist das mit den Program Changes, dass du halt von 0 bis 127 verschiedene Program Changes senden kannst.
Wenn man die Velocity einschaltet, dann funktioniert es auch.
Genau, wenn du die an deinem Keyboard ganz runtersetzt, dann sendet er natürlich auch alles mit nichts raus. Das ist eigentlich wie so eine Maximalbegrenzung, weißt du? Wenn du den Schieberegler runterdrehst.
Mhm.
Ja, dann haben wir noch CC, habe ich eben gesagt. Das sind die Continuous Controller Daten. Damit kann man zum Beispiel, was wir Gitarristen verwenden, wenn man ein Expression Pedal benutzt, zum Beispiel ein Wah steuern, ein digitales Wah, und schickt den Informationen von 0 bis 127, in welcher Stellung das Pedal gerade ist. Und von diesen Continuous Controllern gibt es auch 127, also das ist zum Beispiel Continuous Controller 10, ja, ist glaube ich beim Camper irgendein Bodentreter-Effekt an- oder abschalten. Und da sagen die dann einfach, gut, 127, alles über 60 ist an und alles unter 60 ist aus. Also so, und wenn du jetzt so eine An-Aus-Matrix machen willst. Oder wenn du halt wirklich ein Warp-Pedal, dann sagst du halt, das ist, wir nehmen die Daten aus Continuous Controller Nummer 15. Und innerhalb dieses 15 gibt es Stellung 0 bis 127. Mhm. Also 0 bis 127 CC. Und da drinnen dann noch jeweils für jeden CC 0 bis 127 an die Daten, die gerade da übertragen werden. CC ist kompliziert. PC ist einfach. Okay. Wir schalten unsere Amps im Cambrium-Betrieb um mit PC-Signalen. Also PC schaltet wirklich immer das Patch um und mit CC könnte man innerhalb des Patches einzelne Effekte an- oder abschalten. Oder halt, wie Maxi das zum Beispiel macht mit seinem Wah, auch über CC-Effekte steuern. Du könntest auch beim Delay die Geschwindigkeit steuern, also die Verzögerung. Delay nach vorne und nach hinten holen. Das macht zum Beispiel Meshuggah, habe ich mal im Video gesehen. Der macht das wohl sehr gerne. Während der Solos spielt, die Delay-Zeit mit dem Expression-Pedal verändern über MIDI. Und dadurch bewegt er das Delay von vorne nach hinten. Das klingt wohl ganz weird. Das ist so ein Effekt. Ganz verrückt. Gibt's viele Möglichkeiten.
Kann ich mir vorstellen. Mhm. Mhm, cool.
Ja, und wir haben ja gesagt, man hat ja ein Master Keyboard und man hat verschiedene MIDI-Geräte, die man ansteuern will. Dadurch ist ja der Herr Roland überhaupt erst auf die Idee gekommen, er wollte mehrere Synthesizer ansteuern. Und wenn die jetzt alle hintereinander hängen, würden die alle gleichzeitig spielen. Hat man ja unter Umständen auch nichts gewonnen. Und dann kann man die kann man diese ganze Matrix noch, diese 127PC, die 127CC Signale, werden nochmal aufgeteilt in 16 Kanäle. Das heißt, die Kanäle sind dann vorgesehen, dass du jedem Gerät einen Kanal zuweisen kannst. Und somit kannst du 16 Geräte separat ansteuern über die gleiche MIDI-Leitung. Ohne, ja. Und nun, dass immer jedes Gerät weiß, welches jetzt gerade sich angesprochen zu fühlen hat.
2 hoch 4.
16. Ja. Aber wenn jetzt die 16 mal die 127 mal die, ne? Kommt schon einiges zusammen, was das Protokoll so unterstützen muss. Gut, für damalige Zeit, das kam jetzt in den 80ern hoch, oder?
70ern, glaube ich sogar.
Ja, auch richtig populär wurde es dann, glaube ich, so in den 80ern, wo die Computertechnik dann losging. Mhm. Steinberg war, glaube ich, die erste, also Cubase von Steinberg.
In den 70ern entwickelt und 82 eingeführt.
Ah.
MIDI 1.0.
Ja, also die ersten Steinberg Programme waren wohl auch die ersten Computerprogramme, die das so richtig eingesetzt haben, soweit ich weiß. Früher ging auf den PCs oder auf den hier mit Amiga und wie hießen die anderen Kisten, konnte man, wenn man mit dem Computer irgendwie Musik machen wollte, nur mit MIDI arbeiten. Es gab halt nichts anderes. Um Floating Point Audio wiederzugeben, waren die halt einfach nicht flott genug. Ja, also 16 Geräte. Wir machen jetzt bei uns bei Cambrium, um unsere Amps umzuschalten, habe ich mein Amp horcht auf den Kanal 1, Maxis Amp auf den Kanal 2. Und wenn unser Keyboard auch mal soweit ist, dann horcht er auf Kanal 3. Und so kann man separat über die gleiche MIDI-Leitung, also das geht vom Interface zu mir in den In und dann einfach weiter über den Through in den nächsten, bei Maxi in den In, von seinem Through dann wieder in Jans In. Und so ist das so eine Kette. Also letztendlich ist es immer die gleiche Leitung. Und durch diese Kanäle werden diese Geräte voneinander unterschieden. Und dann kann ich meinen Kanal umschalten lassen, während alle anderen davon gar nichts mitkriegen.
Schön. Aber was heißt, wenn Jan soweit ist? Im Prinzip ist ja Jan soweit.
Ist er, ja. Als Keyboarder hast du natürlich eigentlich immer MIDI am Start.
Brauchst jetzt nur noch MIDI-Kabel hinlegen und dann müsst ihr euch beide mal eine ruhige Minute zusammennehmen und den ganzen Kram da programmieren,
jo,
der da umgeschalten werden soll.
Aber das reicht halt nicht eine Minute für die ganzen Program-Changes da einzuhämmern. Und vor allem dann musst du erstmal schauen, welcher Program-Change denn nun seine gewollte Klangänderung denn hervorhebt.
Genau, wie das Keyboard das übersetzt, was du da rein sendest.
Ja, da arbeiten die Geräte halt alle anders mit, sag ich mal, bis du da deinen gewünschten Effekt erzielst. Manchen kannst du einfach sagen, die einfachste Variante ist, du schickst einen Program-Change voraus und sagst dann dem Gerät, was du vor dir hast,
was es damit machen soll.
So hatte ich das damals mit meinem MIDI-Looper, den konnte ich einfach was schicken und dann konnte ich das einstellen, was darauf reagieren soll und dann speichern. Und dann hat er immer, wenn dieses Program-Change kam, das gemacht. Da gibt's aber halt auch welche, die sind halt festgelegt. Da kommt auf 110, passiert das und das. Man muss das erstmal rausfinden.
Da gibt's doch auch bestimmt ein Manual für, wo das drinsteht.
Da gibt's dann meist Riesentabellen für, wo das dann immer drinsteht, genau. MIDI-Tabellen nennt sich das dann.
Muss man einfach mal auf entsprechenden Seiten seines Vertrauens gucken. Oder das Benutzerhandbuch, wenn man es noch hat. Obwohl, steht sowas im Keyboard-Handbuch drin?
Ja, im Keyboard, weiß ich nicht, weil ich kein Keyboard hier habe. Aber von allen MIDI-Geräten, die ich als Gitarrist halt verwendet habe, ist es halt immer im Handbuch ganz, ganz hinten. In den letzten Seiten, da geht's immer um die, da ist immer die MIDI-Tabelle zu sehen.
Okay.
Bei den ganzen Boss-Geräten, das ist ein Vorbild, da ist das immer einwandfrei implementiert, um zu sehen, was da abgeht.
Na, Boss ist ja auch an der Quelle, haben wir vorhin festgestellt.
Genau.
Ja, solche Späße kann man mit MIDI machen. Haben wir noch irgendwas, was man noch mit MIDI machen kann?
Du hast da noch was aufgeschrieben, wäre mir jetzt gar nicht eingefallen. MIDI Timecode.
Ja, das stand bei Wikipedia ziemlich weit unten. Und ich hatte gehofft, dass du mir was dazu sagen kannst.
Ja, du kannst die aktuelle BPM über MIDI senden.
Ja.
Das nennt sich dann MIDI Clock. Hoffentlich verrenne ich mich jetzt nicht, aber das müsste die MIDI Clock sein. Wo du dem Gerät mitteilen kannst, welche Geschwindigkeit gerade gefahren wird. Es hat eigentlich für alle MIDI-technischen Sachen überhaupt gar keine Auswirkung. Aber das Gerät kann halt damit noch, kann halt mit dieser Information des aktuellen Tempos weiterarbeiten, um einfach sagen, ich stelle jetzt das Delay auf genau diese Geschwindigkeit ein, dass die Wiederholungen in diesen Abschnitt kommen. Also es hat mit dem, also es wird halt zusätzlich übertragen, kann man benutzen, hat halt keinen Einfluss auf das reine MIDI, kann man halt im Hinten heraus für Steuerungsoptionen halt verwenden. Das benutzen wir halt bei uns auch, um dem Camper zu sagen, wie die Geschwindigkeit ist, und dann stellt er die Delays halt auf das entsprechende Tempo ein.
Schön, schön.
Was du benutzt, um DAWs miteinander zu synchronisieren, dass wenn du hast zwei Rechner und die sind miteinander verbunden, und wenn du auf einen Play drückst, soll der andere auch gleichzeitig auf Play gehen und die sollen gleichzeitig Musik wiedergeben. Kannst du machen. Du kannst auf einen Steinberg, also Cubase, laufen lassen. Du kannst auf den anderen Pro Tools laufen lassen. Und du hast ein Projekt, auf dem sind ein paar Spuren da und ein paar Spuren da. Und die laufen alle auf einen Mischpult auf. Und du drückst auf einen Play und das soll, der andere soll immer synchron mitlaufen. Dann macht man das nicht über MIDI, das macht man dann über dieses SMPTE-Protokoll.
Mhm. Ja.
Was so eine Time Clock ist. Also rein nur für Clock, für Uhrzeitsynchronisation. Und dadurch kann man diese DAWs miteinander synchronisieren. Also das geht nicht über, also wird nicht über MIDI gelöst,
meines Wissens. Und bei den Soundkarten, die man so hat, da kann man ja schon von vornherein die Latenz einstellen, und die Soundkarten selber, beziehungsweise das Cubase selber, spuckt mir ja auch die aktuelle Latenz aus, die es hat.
Ja, das muss
man. Und dadurch, das verrechnet der ganze Spaß miteinander, sagst du.
Ja, das muss man halt aktivieren in dem Cubase Transportfenster. Projekteinstellungen nennt sich das, Medienprojekteinstellungen. Da muss man das einmal aktivieren, und dann kann man sagen, auf welchen von seinen vielen, wenn man mehrere MIDI-Schnittstellen hat, wo das überall ausgegeben wird. Das kann man dann anhaken. Das darf man nicht vergessen. Und dann wird das Projekttempo, jetzt in dem Falle von Cubase, auch auf dem MIDI-Kanal übertragen. So machen wir das. Hatte ich nie Trouble mit. Eingeschalten, wenn man weiß wo. Und dann läuft das.
Ja, apropos Trouble. Also, bekannten MIDI-Trouble, den ich halt kenne, ist, dass Guitar Pro da ab und zu MIDI-Hänger produziert. Sprich, dass ein Ton ein Du bist jetzt anbekommt und dann das ausgesendet wird, aber der Ton trotzdem durchklingt.
Der ausverpasst, ja. Ja, das habe ich bei Guitar Pro auch. Kenne ich aber nur von Guitar Pro. Ich muss sagen, das MIDI ist so robust, das kann nicht am MIDI liegen. Das kann in dem Fall nur an Guitar Pro, an der Programmierung selber liegen. Weil alle anderen MIDI-Anwendungen, die ich habe, hatte ich noch nie was Vergleichbares. Also du hast zwar immer viel Trouble, wenn man, wenn ich jetzt Jan sein Keyboard ansteuere und der schaltet plötzlich, wenn ich Play drücke, wieder irgendwas um, weil in dieser MIDI-Datei noch irgendwo ein Programme-Change versteckt ist oder weiß der Geier was oder nur ein CC. Aber das, was nicht angekommen wäre, was nicht drin ist, das ist manchmal halt unübersichtlich, was da alles passiert, aber es funktioniert immer. Weißt du, da geht nichts verloren.
Ist digital.
Ja, und das ist wirklich auch über diese komische fünfpolige Leitung da, das ist so robust. Gibt's natürlich auch eine Begrenzung, worüber das Ganze noch geht. Aber ich habe MIDI-Kabel, die sind 15 Meter lang, da hatte ich noch nie Probleme. Ob es 100 Meter lang geht, da könnte es natürlich irgendwann eng werden. Aber
gut, im Zweifel steckst du da nochmal ein MIDI-Gerät zwischen, oder? Dann wird's doch wieder aufgefrischt.
Es gibt so aktive MIDI-Hubs, ja, die können das nochmal machen, oder es gibt so auch ein MIDI-In, vier MIDI-Outs, so um das zu duplizieren. Die sind dann ja auch aktiv, und damit würde man das Signal auch wieder auffrischen, wie so ein Hub.
Ach so, die normalen frischen das also nicht auf? Die normalen Throughs.
Doch, die frischen das auf. Auf jeden Fall. Ja, ja. Naja. Ich habe für uns so ein ganz simples MIDI-Y-Kabel, was wirklich nur einfach nur drahttechnisch miteinander verbunden ist. Aber das ist ja eine Sonderrolle, das ist ja nicht der. Habe ich lange auf Amazon gesucht, bis ich mal auf so ein passendes Ding gestoßen bin. Hätte man sich auch selber löten können.
Wenn man weiß wie.
Ja, ist auch eine vernachlässigbare Latenz für das MIDI selber. Das ist wirklich sehr flott. Also das Audio-Processing dahinter dauert wesentlich länger, wo man die MIDI-Latenz selber vernachlässigen kann. Ich muss meine Program-Changes für meinen Camper immer so eine 16. Note vorschieben oder eine 32., weiß ich jetzt gar nicht. Weil der Camper halt aber einen Moment braucht, um zeitig umzuschalten.
Ah, okay.
Hat aber nichts das mit MIDI selber zu tun. Also das ist schon wirklich sehr...
Das heißt, man kann so schöne Späße wie, oh, wie heißt die Band nochmal, die dann auf der CD diese abgehackten Gitarrenriffs hat, die spielbar nicht möglich sind, die dann wirklich geschnitten sind, ganz hart. Wie heißen sie?
Ja, wenn du das über... Also über Program Changes wäre es halt, über Program Changes ist es halt schlecht, weil kein Gerät kann wahrscheinlich so schnell irgendwas. Über CC wahrscheinlich eher, du könntest die Lautstärke halt damit schlagartig hoch und runter regeln. Das könnte ich mir vorstellen, dass das so schnell machbar ist. Noch einfacher ist es wahrscheinlich dann, wenn du ein digitales Mischpult hast, dass du dann das über CC so einen Mute-Knopf drücken lässt. Das wäre eine Variante.
Dann könnte man es live auch so umsetzen, wenn man das machen wollte.
Ja. Wo wir wieder bei unserem X32 werden, was sich da so ein bisschen anstellt. Hat zwar eine MIDI-Verbindung, aber das ist nur dafür gedacht, dass man irgendwelche Mischpulte fernsteuern kann oder das X32 als Fernsteuerung für Cubase nehmen kann. Aber keine PC- oder CC-Signale für also von USB auf MIDI überträgt. Also das ist so also ein bisschen eigenartig. Ich hoffe, das machen die irgendwann Update mal irgendwann besser. Also ich habe jetzt hier schon einen halben Tag verbracht, um da rumzufummeln, bis ich irgendwann gelesen habe, das geht gar nicht. Sehr ärgerlich gewesen.
Ja.
Aber es gibt für wenig Geld hier, so für 10 Euro kriegst du USB auf MIDI-Interfaces. Das ist einfach so ein USB-Stecker, so ein kleines Wandler-Ding. Und dahinter sind dann die MIDI-Käbelchen.
Habe ich hier noch eins rumliegen?
Was man dann natürlich braucht, für unseren Fall, wenn man jetzt dieses 1 Meter Kabel, hörst du mich noch?
Ja, ich höre.
Wenn du dieses 1 Meter Kabel USB auf MIDI halt irgendwo hast, das kannst du ja nicht einfach verlängern, weißt du? Dann steckst du ja Stecker auf Stecker. Das geht da nicht. Genau das Ding. Ist das mal von mir? Oder hast du mir selber gekauft?
Ich habe selber eins gekauft, weil das Motu MicroBook kein MIDI hat.
Ach so, genau.
Dann Marcel, und, brauchst du noch
und ja,
bring es mal USB-MIDI-Verlängerung.
Bring es mal zur Probe mit.
Alles klar, kommt in Magic-Rucksack.
Du kannst ja da kein 10 Meter MIDI-Kabel ranstecken, weil der Stecker auf Stecker steckst. Und da hatte ich mir mal auch solchen Adapter besorgt, der quasi nur so ein paar Zentimeter lang ist und Buchse auf Buchse hat. So dass man von da verlängern kann. Und da gibt's
hat auch
erheblich Zubehör, so in dem Bereich.
Hat auch einer mal zusammengelötet, ja?
Ja. Ja, sowas, so, da kommen wir jetzt ja nicht drum rum, das irgendwie so zu lösen. Das ist irgendwie nicht schön. Jetzt für unser Cambrium-Projekt, aber. Ist alles machbar. Geht alles.
Ja. Da können wir auch irgendwann nochmal, vielleicht auch im Zusammenhang mit der X32-Show, mal wirklich genau, mal nachvollziehbar versuchen zu erzählen, wo kommt wann welches Signal wo an und wer bekommt wann welches Signal per In-Ear oder mit dem Rechner und dem ganzen Kram und mit den Campern, wer was wohin sendet und wie das dann weitergeleitet wird. Einfach um das mal nachvollziehbar auch für andere Leute zu machen, die vielleicht auch auf In-Ear umsteigen wollen und das als potenzielle Lösung vielleicht benutzen können.
Ja, ich habe von anderen Bands schon gehört, die das mit dem X32 machen, weil es halt relativ günstig ist und für das In-Ear reicht das dicker aus. Aber von dieser ganzen Verschaltung mit, oh, ich hab hier einen Input und muss hier irgendwie irgendwelche Sense, irgendwelche AUX-Wege bespielen, muss man halt auch schon Grundkenntnisse in Mischpulten haben. Also von diesem Signalfluss von handelsüblichen Mischpult. Das baut halt alles drauf auf wenn es nur ein digitales Mischpult ist. Aber der Signalfluss, das Verständnis ist das gleiche. Jetzt sollten wir vorher eine Mischpult-Folge machen.
Oh, und da uns noch einen richtig coolen Mischpult-Typen einladen. Vielleicht von Beli.
Ja, die kann sich gut mit digitalen Spuren. Ist halt schwierig, das ohne Bild zu erklären. Man bräuchte halt irgendwie so ein Bild, könnte anhand dieses Bildes vom Mischpult diesen Signalfluss einmal, sag ich mal, so erklären. Ne? Auch mit diesen Sends, ne? Da gibt's Pre-Fader, gibt's Post-Fader, gibt's Inserts, da gibt Directs-Outs.
Da laden wir ein Bild von einem Mischpult hoch oder verlinken das und dann schreibe ich in den Shownotes ganz groß, jetzt hier klicken.
Das können wir machen, ja.
Oder wir brauchen Videopodcast. Bist du jetzt weg, Carsten?
Ich bin noch da.
Achso, das Bild gibt gerade den Geist auf.
Ja, das iPhone ist aus. Also war eigentlich, als wir angefangen haben, glaube ich, auf 60%. Hat jetzt aber jetzt in der Folge kein USB angesteckt.
Oh. Schlecht, ich habe das angesteckt.
Und nur haben wir die 0% erreicht.
Schön.
Weil bei dieser komischen Webcam-App immer der Bildschirm ein sein muss.
Ja. Ich stelle den dann auch noch auf ganz wenig Licht, damit es auch noch wenig verbraucht.
Habe ich auch eben, aber naja, wie das so ist.
Okay. Ja. Zieht fast so viel wie Facebook in der Hintergrundanwendung. Ja. Hast du das mal gesehen? Das ist abartig, oder? Du machst nichts mit dem Ding und es zieht ja trotzdem 24% Akku weg.
Das war wohl ganz schlimmer, aber als das neue iOS wohl rausgekommen ist, also soll denn aber eigentlich besser geworden sein mit einem Update oder vom Facebook, also ein Update von Facebook, glaube ich.
Also ich habe gelesen, man soll dieses automatische Video-Download deaktivieren, weil das sich wohl irgendwie eine Backdoor-Dings offen lässt.
Ja, das ist aber, glaube ich, jetzt nicht mehr so. Also war als Übergangslösung, aber das müssten ja mittlerweile gefixt haben, oder nicht?
Ja, man muss halt auch generell die Hintergrundaktualisierung deaktivieren, dann soll es wohl besser sein, wenn man die beiden Schritte befolgt.
Also ich habe da keine größeren Akkuprobleme jetzt mit Facebook. Ich habe die automatische Videogabe ganz normal an.
Ja, ich habe die aus. Und genau, aber ich muss sagen, mein Facebook zieht trotzdem 24% Akku. Ganz hässlich. Ich hau's noch runter, den Scheiß.
Hau runter,
den Mist. Was kann man noch mit MIDI machen? Haben wir irgendwas vergessen? Wir können Libraries ansteuern, wir können Instrumente ansteuern.
Können Geräte umstellen. BPMs senden.
Timecode senden.
Gitarristen in Wahnsinn treiben.
Ja. Aber nur, weil sie sich wieder nicht richtig informiert haben.
Jo.
Aber unsere Zuhörer informieren sich ja. Das ist gut.
Jo. Also spontan fällt mir zu dem MIDI-Thema kein weiterer Anwendungsfall irgendwie ein. Aber wenn jemand noch was Tolles hat, dann kann das auf jeden Fall in den Kommentaren wieder stehen lassen. Das wäre ja mal grandios.
Auf jeden Fall.
Vielleicht hat auch jemand noch eine Frage, dass er sagt, oh, ich habe das und das Problem und da kriege ich irgendwie nicht hin. Und einfach mal in den Kommentaren stellen. Wir sehen das.
Ja, oder, also wäre schön, wenn sich hier um den ganzen Podcast eine kleine Community aufbaut. Vielleicht liest es auch jemand anders, der das Problem schon gelöst hat. Also das
wäre natürlich geil, ja. Aber es gab noch
sich richtig was entwickeln.
Ja. Aber es gab noch kein MIDI-Problem, was ich nicht irgendwie in den Griff gekriegt habe nach Kopfschmalz und Ärgern und.
Also fragt Mr. MIDI.
Wie sagte der Thorsten Sauerbrei mal, er sagt, ich hasse MIDI. Aber er war eigentlich MIDI-Spezialist, das muss man ihm lassen. Also. Der hat applikationsübergreifend MIDI-Dateien ausgetauscht, hat seine Live-Session komplett mit MIDI aufgebaut.
Ja,
aber trotzdem oft geflucht. Aber es ist eigentlich, irgendwo ist es simpel, aber dadurch, dass es so verschachtelt ist, wie ich eben schon sagte, du hast 127 Continuous Controller und dadurch nochmal, und da drin nochmal 127, Werte, die du einnehmen kannst, dadurch wirkt es halt sehr verschachtelt. Und du kannst
du gehst halt ziemlich viele Ebenen tief und du siehst halt auch nicht mehr, was in der anderen Ebene passiert.
Du musst eine gute Darstellungsform haben. Überblick. Ja. Cubase kann das ganz gut darstellen. Wenn du die MIDI-Spur öffnest, hast du unten links, kannst du diese ganzen Steuerungsdaten anzeigen und überall, wo was drin ist, ist schon mal hinter ein Sternchen. Steht dann Anschlagstärke, Sternchen und dann weißt du, da ist schon mal überhaupt irgendwo Informationen drin. Und das ist das Problem halt an Guitar Pro, schreibt halt auch immer gerne was rein, selbst wenn man beim Programmieren in Guitar Pro gar nichts festgelegt hat, steht da beim MIDI-Export trotzdem da überall irgendwelche Sachen drin. Und das ist sehr, sehr nervig. Auch wenn es das Panorama ist, das Panorama ist immer in der Mitte, du exportiert das und anstatt das Panorama einfach gar nichts reinzuschreiben, schreibt er aber auch wirklich Mitte rein. Und dann hast du in der DAW das Problem, dass wenn du es links ziehen willst und drückst Play, puff, ist es wieder in der Mitte. Du musst du von Hand wieder reingehen, gucken, machen, suchen. Und das sind die Momente, wo du sagst, ah, scheiß Medi, warum macht er das? Ja, das sind halt auch die unterschiedlichen Programme, dadurch, dass es ein Standard ist, den verschiedene Firmen halt benutzen oder alle Firmen benutzen. Und der eine geht damit so um, der andere geht damit so um. Ist immer Ärger vorprogrammiert.
Man braucht einen Standard für den Standard.
Ja. Ach, wo du bei Standard bist, da gibt's auch diesen General MIDI Standard.
Ja. Ja.
Der wird auch von Windows direkt unterstützt. Das sind schon vorgegebene, vorgegebene Sounds, die beim bestimmten MIDI-Signal wiedergegeben werden. Also wenn du jetzt sagst, in Guitar Pro zum Beispiel, du sagst 36 und 36 ist Bassdrum. Und 36 wird auch nur, also da gibt's so eine MIDI-Map, nennt sich das. Oh, jetzt steigen wir nochmal richtig tief ein. Ach du großer Gott. Eine MIDI-Map. Also wir haben gesagt, mal vernachlässigt von diesen ganzen Controller-Daten, die Steuerdaten, die man senden kann, PC, CC, kann ja MIDI nur sagen A1 oder C1 oder C2 und so weiter. Und wenn du jetzt wenn du Schlagzeug programmierst, willst du eigentlich von Tonhöhen eigentlich gar nichts wissen. Du willst sagen Bassdrum, Snare Drum, normaler Schlag, Snare Drum Sidestick oder Snare Drum Rimhead oder was auch immer.
Becken angeschlagen, Becken abgedämpft.
Becken abgedämpft, ja, oder vom Ride-Becken Glocke oder normal angespielt. Ne? Oh, ja. Diese Unterscheidung gibt's da. Und das machst du rein vom MIDI-Standard her, also auf dem MIDI-Kabel wird da auch nichts anderes übertragen, als, sag ich mal, Bassdrum ist vielleicht ein C1. Ich glaube, es ist sogar so. Ja, und da gibt's Electric Bassdrum und Acoustic Bassdrum vom General MIDI-Standard. Wenn man Schlagzeug programmieren will, davon nichts wissen will, haben sich auf der Applikationsseite, also das ist dann wieder eine Implementationssache, hat nichts mit MIDI direkt zu tun, hat man sich so eine Maps einfallen lassen. Und da sagt man einfach, ich mappe, Map ist wie so eine Tabelle, ja, ich habe eine linke Seite, ich habe eine rechte Seite, aus links kommt C1 rein und dann mache ich rechts eine 36 draus. Na, nur so eine Zugehörigkeitstabelle, ne? Das gehört zu dem dazu, ne? Das mache ich aus dem. Und ich zeige dann demjenigen an, das ist eine 36. Aber auf MIDI, da MIDI nichts anderes kann, übertrage ich ein C1. Das ist eine MIDI-Map. Und da wurde mal dieser General MIDI festgelegt. War das Microsoft? Oder?
Es steht zumindest immer Microsoft General MIDI dran, oder?
Müsste man nochmal nachschlagen. Japan MIDI Standard Komitee. Eieiei.
Haben wir uns schon wieder mit den Japanern verscherzt?
Kann sein, ja. Ja, da steht das sogar richtig drin. Hier sind die Programmwechsel zum Beispiel. Also Standard-Programmwechsel, also ein Keyboard hat, wenn es General MIDI unterstützt, hat einfach auf Programmwechsel, also PC1, ein Acoustic Run Piano zu legen. Wurde da fest? Perkussionsklänge. Kanal 10 ist den Perkussions- und Schlaginstrumenten vorbehalten. 36, Bassdrum 1. 35, Bassdrum 2. Und so weiter.
Darf ich auswendig weitermachen? Das war 40 geil. Snare Drum, 45 Low Tom.
Da habe ich ja unsere Jungs von AOE damals geschockt im Studio, als sie gesagt haben, Summe 36 eingetippt und ein Snare, weiß ich gar nicht mehr. Und ich sag, wer kennst du das auswendig? Nee, sage ich. Ich kenne nur Bassdrum, Snare und hier das eine Becken. Die kenne ich auswendig. Bei den anderen muss ich auch in die Tabelle gucken. Aber ich sage, ich kenne einen, der kennt das auswendig. Und das bist du, weil du so viel Schlagzeug programmiert hast, Guitar Pro. Und da habe ich dich mal angerufen und gesagt, was ist ein China-Becken? So.
52.
Guck mal hier rein hier. General MIDI.
Chinese Symbol. Sehr geil. Und wir waren echt umgehauen. Also wirklich, du gerade angerufen und das, du konntest ja halt nirgendwo am Rechner oder was auch immer sein. Einfach zack, wie aus der Position, zack. War, hat die sehr umgehauen. Ja, wenn man viel damit arbeitet,
wenn man viel damit arbeitet, dann weiß man das irgendwann. Irgendwann hat man das gefressen.
Das ist die Midi-Map. Halten sich aber halt nicht alle exakt an diesen General MIDI Standard. Vielleicht kann man es auch immer nicht wiedergeben, wenn man vielleicht noch viel mehr Toms hat oder viel mehr andere Sachen, die man da gar nicht so einbringen kann, 1:1.
Zum Beispiel gibt es bei Guitar Pro keinen Befehl für Becken wieder stoppen. Du kannst kein Z machen.
Ja, das fehlt dann auch halt auch bei vielen Drum Samplern. Wie Addictive Drums oder so, das ist halt auch schwierig irgendwie wiederzugeben. Und wenn das nicht standardisiert ist, dann müssen sie sich halt irgendwie selber was einfallen lassen. Und dann weicht es halt schon vom vom Standard ab. Damals, weiß ich noch, für Addictive Drums gab es halt damals so eine MIDI MIDI-Map-Übersetzungstabelle, die konnte man sich reinladen, auch in Cubase. Das nennt sich dann Drum Map und das ist dann die Übersetzungstabelle von der General MIDI Map zur, in dem Fall, applikationsspezifischen, in dem Fall Addictive Drums Map. Ja, um das so ja, zu übersetzen, ja, oder darzustellen. Ich hoffe, da war nicht allzu viel Quack dabei. Also das ist so das, was ich aus der Erfahrung so kenne. Ansonsten muss da jemand in den Kommentaren nochmal nachbessern.
Das war's jetzt. Du hast jetzt zum Schluss gesagt, jetzt steigen wir nochmal richtig tief ein. Oh, ich glaube, den Wecker auf eine halbe Stunde gestellt.
Ach so. Ja, General Media ist schon tief. Ja. Aber ich meine, wir müssen es auf jeden Fall nochmal erwähnen. Und selbst dann werden immer noch Leute es immer noch behaupten. Innerhalb MIDI ist kein Ton zu hören. Da ist nichts mit Tönen, das sind nur Steuerdaten. Steuerdaten für CC und PC und Steuerdaten für die Klaviatur. Da kann ich auf der Klaviatur irgendeine Taste drücken, aber das heißt nicht, wie der Ton klingt, was da klingt und ob da überhaupt was klingt. Kann ja auch was ganz anderes mit dieser MIDI-Klaviatur passieren, außer irgendwelche Töne. Nix mit Klängen zu tun. Nix, was das menschliche Ohr hören kann. Da kannst du nirgendwo einen Kopfhörer anschließen und sagen, hier höre ich jetzt irgendeinen Ton.
Mein neues MIDI-Keyboard.
Da ist nichts. Ja, ein dein Master-Keyboard bei dir hat nur einen MIDI-Ausgang. Das hat keinen Kopfhöreranschluss. Das hat keinen Klinkenanschluss, um irgendein MP3-Player oder das direkt ans Mischpult anzuschließen. Gibt es dort nicht, weil dieses Gerät keine Töne erzeugt. Gar nichts. Du brauchst ein separates Gerät, ein Keyboard, ein Synthesizer, ein Sampler, eine Sample Library, wo Töne hinterlegt sind, die angesteuert werden. Da werden nur Töne angesteuert, keine eigenen Töne erzeugt. Das trifft es ganz gut, glaube ich.
Ich glaube, das war ein schönes Schlusswort.
Auf jeden Fall. Es wird immer noch Leute geben, die, naja.
Das sind aber die, die nicht bis zum Ende gehört haben.
Genau.
Vielen Dank fürs Einschalten. Carsten, danke, dass du wieder so schön erklärt hast.
Oh ja.
Bis zum nächsten Mal. Haut die Kommentare vor. Lasst uns ein Like da. Bei Two Dogs.
One Net. Outro.
da sind wir raus. Es ist ja jetzt Winter, ne?
Hat ganz schön heftig geschneit heute,
ja. Ja, hat ja auch richtig heftig geschneit.
Ja.
Und ich kenne einen, der wollte bis zur letzten Sekunde seine Winterreifen schonen und wollte die erst aufziehen, wenn es nötig ist.
Ja.
Einen kenne ich und der wollte das gestern machen. Weißt du, wie viele Reifen der geschafft hat?
Einen. Und dann?
Der Caddy hat jetzt aktuell einen Winterreifen.
Da würde ich aber nicht so losfahren mit.
Bin ich ja auch nicht. Dann.
Aber warum nur einen?
Ich lass mich ausreden. Da wollte ich den zweiten wechseln. Und dann ging der nicht ab, war festgefroren. Ich habe den mit Knüppeln und Biegen nicht abgekriegt. Ich habe die Schrauben losgelöst und hochgeliftet und ich krieg das Ding nicht ab. Ich habe sogar Trick 17 gemacht. Die Schrauben ganz leicht nur angezogen und ein paar Meter vor und zurückgefahren. Das war dem Reifen auch scheißegal. Kommt mein Nachbar mir vorbei, geht nicht ab. Wir haben noch ein bisschen zusammen probiert, geht nicht ab. Habe ich hinten wieder alles festgeschraubt. Hat er gesagt, mach wenigstens vorne noch einen zweiten Winterreifen drauf. Da kannst du wenigstens mit fahren. Dann habe ich gesagt, jo, keine schlechte Idee. Versuchen wir es vorne auf der anderen Seite nochmal. Dann haben wir probiert. Und dann bricht mir die 17er Nuss ab.
Von der Schraube, nicht vom...
Na, die von Papa. Papa braucht jetzt eine neue 17er Nuss.
Ach so, also die Schraube ist noch heile.
Na klar.
Naja, was heißt denn klar?
Die Schraube bricht.
Die bricht als erstes ab. Noch fest kommt ab. Der Schlüssel.
Nein! Ich wollte nicht noch fester machen. Ich wollte ja lose machen.
Na ja, klar. Nur beim Lose machen, wenn die super fest ist und du drückst und drückst und drückst, puff.
Dann geht doch die Schraube nicht kaputt.
Na.
Klar. Schraube geht dann nicht. Warum sollte sie?
Richtig verkantete sind drin? Festgerostet ist?
Nein, Schraube geht nicht kaputt.
Na klar. Richtig Preis reißt sie oben ab. Wenn du sie beim Anziehen abreißen kannst, kannst du auch beim Losdrehen abreißen, wenn sie festgegammelt ist. Festgefroren oder was
ja
geil.
Die muss ja, dann muss die ja abartig festgefroren. Auf jeden Fall ist jetzt die Nuss kaputt. Papa braucht eine neue Nuss.
Neue Nuss.
Können wir nächstes Jahr zu Weihnachten schenken.
Aber du hast doch sonst auch immer
zu Ostern.
Du hast doch sonst immer die letzten Jahre über Werkstatt Reifen wechseln lassen.
Ja.
Da hast du doch die Reifen auch eingelagert. Oder nimmst du die immer mit?
Ach, die nimmst du immer mit? Ich hab die immer mitgenommen.
Ach so.
Einlagern kostet Geld.
Ach so.
Hallo.
So läuft das. Ja.
Alles teuer.
Ich hab noch Sommerreifen drauf.
Damit fährst du?
Ich fahre ja nicht, ich
hab Urlaub. Nein, du hast ja Urlaub. Ich hab Urlaub.
Wenn ich keinen Urlaub mehr hab, dann ist wieder Sommer. Nächste Woche sollen wieder 6 Grad werden.
Ah, oh, wie geil. Ich würde ja wieder zurückwechseln, aber die Nuss ist kaputt. Ach Mann, oh, hatte ich gestern schon wieder keine Lust mehr.
Scheiße. Jetzt musst du warten, bis Schluss gerade sind, dann kriegst du vielleicht wieder lose. Lass uns erstmal Schluss machen.
Ne? Das interessiert doch hier wieder keinen mehr. Macht's gut. Ihr könnt jetzt abschalten.